Wir warten jetzt auch auf den Mitgliederentscheid der SPD und wir warten auf das bundesweite Echo. Und die große Frage bleibt, wird Bodo Ramelow tatsächlich Ministerpräsident? Das fragt sich sicher auch Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich freue mich erstmal, dass Sie aus Hamburg zurückgekommen sind. Sie klangen ja immer sehr fröhlich dort, wo Sie hängen geblieben waren.
Ja, ich konnte mich nicht so richtig ärgern, weil natürlich Hamburg eine schöne Stadt ist, eine weltoffene Stadt, eine Stadt der Gegensätze, der Widersprüche und das ist schon
Haben Sie ein schönes Hotel gehabt?
Also ich bin nicht so der Hoteltyp. Wir waren bei Freunden untergebracht, die uns die Stadt gezeigt haben. Und das ist schon mal eine andere Welt, nämlich ein Tor zur Welt. Also das ist dann tatsächlich, da geht was.
Da geht was. Und mit Herrn Weselski sind Sie jetzt per Du oder so. Das ist der letzte Freund von ihm.
Nee, muss sagen, ich war beeindruckt von der Deutschen Bahn, also gerade in Hamburg. Da habe ich eine Nummer gezogen und habe mich dann hingesetzt wie beim Arbeitsamt und habe dann gewartet, bis ich dran bin. Ich war natürlich nicht der Einzige, der seinen Zug nicht bekommen hat. Und dann ging das alles relativ flüssig. Dann habe ich gesagt, okay, bleibe ich noch einen Tag in Hamburg. Herr Lochthofen kommt ohne mich klar und die anderen sowieso. Und dann ging das.
Das ist ja wunderbar. Einen Kaffee haben Sie auch noch gekriegt, oder nicht?
Nee, das nicht. Aber ich habe einen guten Kaffee, einen guten Hamburger Kaffee bekommen in der Rösterei. Der war auch sehr lecker.
Na gut, Sie wären beinahe unserem Espresso abhanden gekommen.
Ja. Ich musste den Hamburger Espresso trinken, tut mir leid. Aber in der Zeit ist natürlich eine ganze Menge passiert. Gestern ist Herr Bausewein oder vorgestern gewählt worden als neuer Landesvorsitzender. Und die CDU schäumt jetzt, weil sie natürlich tatsächlich jetzt sieht, es könnte rot-rot-grün werden. Und ein CDU-Politiker hat gesagt, es ist eine Schande für Thüringen und auch natürlich für Deutschland.
Ja, es gab schon mal Zeiten, da sind CDU-Politiker im Thüringer Landtag rausgerannt, wenn einer von der PDS da vorne zum Rednerpult ging. Das hat sich ein bisschen abgekühlt. Natürlich ist es für den Rest Deutschlands, also außerhalb des Ostens, etwas ungewöhnlich, was da passiert. Und man sieht das Abendland untergehen oder den Himmel einstürzen, wie es bei den alten Germanen der Fall war. Nein, ich vermute, man wird sich dran gewöhnen. Das ist jetzt noch eine heiße Phase, wo man glaubt sogar, das beeinflussen zu können. Kommentare aus Bayern und aus Hessen kommen da natürlich und erzählen, dass es alles sehr schwer wird. Ich vermute mal, am Ende ist es in keinster Weise, sage ich mal so, dass das irgendwie das Land verändert. Das ist Thüringen viel zu klein und das Experiment auch nicht wirklich so tiefgründig, wie man sieht. Die SPD bringt ja eine gewisse Regierungserfahrung mit in so eine Regierung. Das heißt, man weiß ungefähr, wie die Dinge laufen. Und ich vermute mal, die wird auch sehr beobachtet, sehr stark, dass sie auch aufpasst, dass da, sage ich mal, nichts Außergewöhnliches passiert. Wenn jetzt nicht jemand in dieser Dreierkoalition da noch dumm rumquakt, was ja schnell passieren kann. Heutzutage, Mikrofone gibt es ja viele, in die man was reden kann. Dann dürfte das eigentlich relativ ruhig passieren und ich sage mal, die meisten Menschen, wenn sie hier in Thüringen fragen, wer regiert denn überhaupt in Bremen oder wer regiert denn überhaupt in
Saarland,
Berlin, können die den Namen nicht mehr nennen.
Ja, nun ist ja trotzdem noch die Frage, ob Bodo Ramelow im ersten, zweiten oder dritten Wahlgang gewählt wird und ob es einen Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin gibt. Und dann ist ja dann im dritten Wahlgang das laut Verfassung gar nicht so richtig geregelt. Da streiten sich die Rechtsgelehrten, wie die Stimmzettel auszusehen haben, ob mit Ja, Nein, Enthaltung oder eben nur ein Kreuzchen machen bei dem oder derjenigen. Da spüre ich eine gewisse Unsicherheit. Das heißt, selbst wenn Bodo Ramelow keinen Gegenkandidaten hat und sich dann Leute enthalten oder dagegen stimmen, könnte auch im dritten Wahlgang nicht klappen. Das ist noch ein unklarer Teil in der Verfassung.
Das ist immer in so einer Situation, wenn nur eine Stimme mehr entscheidet. Aber wir haben ja eine sehr geringe Fallhöhe in Thüringen. Wir haben ja bei der letzten Wahl, obwohl man 4 oder 5 Stimmen mehr hatte und die Althaus-Koalition innerhalb der CDU halt gegen Lieberknecht war. Das heißt also, dass dann im dritten Wahlgang doch noch was entschieden worden ist. Also da gibt es Spekulationen, ob Mike Moring sich noch aufstellen lässt oder nicht. Ich würde das jetzt nicht so heiß essen. Erstmal versuchen natürlich da hinzukommen, von beiden Seiten das etwas entspannt zu sehen. Und dann passiert's oder passiert's nicht. Ich glaube, Thüringen ist ohnehin schon ein Punkt, der für Unterhaltung sorgt. Und da wäre das nur eine Geschichte mehr. Ich würde auch nicht sagen, dass der Bürger eigentlich oder der Wähler zu sehr beunruhigt sein sollte. Also Thüringen wird nicht untergehen, auch nach so einer Geschichte. Wir werden uns das mal ansehen. Natürlich mit Rot-Rot-Grün ist die Aufmerksamkeit für das kleine Bundesland weit höher als die Bedeutung unseres Landes. Insofern sage ich mal, vielleicht sorgt es sogar ein bisschen für PR. Natürlich gibt es auch Leute, die hier sagen, ich ziehe aus Thüringen weg, wenn hier die Roten dran sind. Aber wenn es dann real wird, glaube ich nicht.
Welche Rolle, welche Bedeutung hat denn Andreas Bausewein? Die ist jetzt erstmal gestiegen. Wird er irgendwann aus Erfurt weggehen oder dann hier bleiben und eher Landespolitik machen? Was glauben Sie?
Na, aber soweit ich ihn jetzt verstehe und was ich gehört habe, will er erstmal Kommunalpolitiker bleiben. Das heißt, von der Seite eingreifen, da gibt es bestimmt einen Koalitionsausschuss, in dem man ja auch das eine oder andere richten kann. Die Truppe, die ihm zur Verfügung steht in der SPD, ist ja auch nicht so doll, dass man sagt, mit der könnte man irgendwas sofort reißen. Also er nimmt das sichere Amt des Bürgermeisters, des Oberbürgermeisters, das auch überschaubar ist, was nichts dazu darüber sagt, dass in 2 Jahren, wenn bestimmte Situationen, Krise entsteht oder in der SPD Schwierigkeiten bestehen, dass er nicht dann doch dem Ruf seiner Partei folgt. Da wäre der erste Parteisoldat, der das nicht macht und nach oben steigt und das heißt ins Geschehen mit eingreift. Er hat natürlich das Problem, er hat kein Landtagsmandat, er wäre der Einzige, der dann dort rumhockt und so etwas nicht hat, also bei den konkreten Abstimmungen dann nicht dabei ist. Aber das müsste dann auch, wie gesagt, eine Krisensituation sein, wenn das passiert. Ansonsten, glaube ich, ist da noch ein bisschen Zeit und Luft. Und wenn er das Gefühl hat, dass die SPD in dieser Koalition sich festigt oder vielleicht sogar an Popularität gewinnt, das kann kein Mensch im Augenblick sagen. Jedenfalls das Alte war für sie verheerend. Dann wird man sehen, ob der Herr Bausemein uns hier in Erfurt erhalten bleibt oder vielleicht doch in die Landespolitik geht. Inzwischen hat er ja das Alter und die Statur.
Lassen Sie uns mal über Hools, über Hooligans, also über militante Fußballfans reden, denn was sich da abspielt, da habe ich das Gefühl, dass die Behörden darauf nicht so richtig vorbereitet sind.
Na, nicht nur die Behörden, wir waren alle darauf nicht vorbereitet. Die Vorstellung, dass die Schalker Radikalfans sich mit den Nürnbergern oder mit den Dortmundern zusammentun und in Köln protestieren und sich lautstark auch sehr bedrohlich, sage ich mal, aufbauen, das hätte man vor kurzem noch nicht gedacht, aber dieser Hintergrund der Rechtsradikale, den wir ja schon immer in den Stadien in diesen Ecken vermuten, in den berühmten Kurven, der hat sie vereint und da entsteht eine neue Situation. Deutschland muss natürlich immer aufpassen, auch aus der Geschichte heraus. Es waren ja immer wieder so kleine radikale Gruppierungen, egal aus welcher Richtung, ob religiös oder politisch motiviert, die sich dann aufschaukelnden Straßenschlachten sich lieferten und insgesamt die Basis der Demokratie zerstörten. Da müssen wir einfach rechtzeitig hinschauen und da, glaube ich, muss tatsächlich nicht nur die Polizei, auch die Politik genau hinsehen, wenn da statt erwarteter 1.000, 5.000 kommen, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Information. Also da sind wir einfach überrascht worden und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich ja auch eine Radikalisierung vor dem Hintergrund dieses ganzen Salafismus. Also das dient zwar den Hools nur als Vorwand, um das zu machen, aber Rechtsradikale und die anderen ergänzen sich sehr gut, also können auch gut sich gegenseitig, sage ich mal, zum Gegenstand der Auseinandersetzung machen, wenn dann zu wenig Polizisten und Ähnliches da sind. Also wir müssen da präventiv viel stärker vorgehen. Wir beide sind ja noch erfahren aus den 90er Jahren hier im Osten. Wir wissen ja, was dann passiert ist mit den Rechtsradikalen. Das Trio kam nur aus Thüringen, das verheerende.
Und es ist runtergespielt worden und verharmlost worden zum Teil?
Ja, selbstverständlich. Das ist damals so ein Gefühl gewesen, ja, das kennen wir doch schon alles, im Westen haben wir das auch schon gehabt und dann ist es wieder eingeschlafen. So, dass einfach der Hintergrund ein anderer damals hier war, ein sozialer Hintergrund im Osten, diese Umbrüche, die Entwurzelung vieler Leute, bis die sich wieder, sagen wir, gefangen geschüttelt haben, entstand eben halt ein Sumpf, den man so nicht verwartet hat. Und das kann hier genauso schnell passieren, dass in diesen Ballungszentren, aus diesem Hintergrund erstens rechtsradikal, zweitens, sagen wir, eine komplizierter gewordenen Welt, in der es viele Konflikte gibt, die Leute gar nicht überblicken, wo auch junge Leute sehr schnell verführt werden, mit Gewalt sich auch mit durchzusetzen, also auch Macht zu verspüren, wenn sie dann Maschinenpistolen, Maschinengewehre in der Hand haben. Also das Ganze müssen wir genau beobachten und ich glaube, wir müssen viel früher, bevor die sich da versammeln, schon dafür sorgen, dass das nicht stattfindet. Was auch nicht hinzunehmen ist, dass 40 Polizisten verletzt werden, einfach so mal.
Der Bankenstresstest, war das ein echter Stresstest?
Radikalen, habe ich das Gefühl.
Ja, ja. Also die Banken sind ja nun getestet worden in einem sogenannten Stresstest, aber irgendwie mit Ansage. Komisch, oder?
Ja, nicht nur das. Also wenn in der Schule die Abiturprüfungen genauso schön wären wie der Bankenstress, dann hätten wir ja gar keine Probleme und niemanden mehr, der hängen bleibt in der Schule. Nein, ich glaube, das ist Augenwischerei, das ist Beruhigung für Sie und für mich und vielleicht für irgendwelche Märkte. Die werden aber von solchen Sachen natürlich nicht beeindruckt. Das heißt, das Bankenwesen ist nach diesem schweren Crash 2008, 2009 nicht wirklich radikal verändert worden. Selbst die Amerikaner sind an der Stelle weiter vorangegangen. Ich glaube, die haben an die mehrere 50 oder weit mehr Banken geschlossen. Das heißt also, wir müssen hier auch weiter konsolidieren und vor allem, was nicht passiert ist, dieses aufgeblähte Geld, was in diesen ganzen, Märkten existiert, wo kein Äquivalent dazu da ist, das ist nach wie vor kreuzgefährlich, das wissen wir alle. Das heißt, es kann uns um die Ohren fliegen, das nützen uns alle Tests nichts. Das ist Augenwischerei.
Das heißt, wir stehen möglicherweise vor einer neuen Krise, einer Bankenkrise, einer Schuldenkrise.
Ich will das nicht herbeireden. Mhm. Ich hoffe, es passiert nicht jetzt und auch nicht in den nächsten Jahren sofort. Aber wir wissen ja natürlich, dieses Geld sucht ja auf aggressive Art und Weise spekulative Anlagen. Das heißt, man begnügt sich nicht wie Sie und ich, wenn Sie ein bisschen was auf Ihrem Girokonto haben, das sind 0,5 oder 0,25 oder irgendwas bekommen. Die wollen alle ihre 10, 12, 15, 20% Rendite haben, auf Biegen und Brechen, egal was da hinterher passiert. Und da ist einfach die Weltökonomie, die Europäische Union, auch die Amerikaner zusammen nicht weitergekommen. Man hat sich nach den ersten Feuerwehrmaßnahmen, die wir Steuerzahler bezahlt haben, da war ja ein dicker Schlauch angesetzt worden und das Ganze ist vollgepumpt worden, noch einmal mit Geld. Also das ist schrecklich. Ich glaube, da droht uns noch weit mehr als von den Salafisten.
Sagt Sergei Lochthofen, das Thema wird uns weiter begleiten. Ich bedanke mich fürs Gespräch, für den netten Plausch und wir hören uns nächste Woche kurz nach neun wieder.
Ich hoffe, Sie meiden erstmal die Züge ein Stückchen.
Ja, ich bleibe hier. Alles das ist am schönsten. Gut. Tschüss.